Wir alle haben es gesehen die letzten Tage, die Bilder der Explosionen auf beiden Seiten, zum einen in Teheran und in anderen iranischen Städten, in denen die Atomanlagen, aber auch zivile Ziele angegriffen wurden, auf Seiten der Iraner durch Israel, dann der iranische Gegenschlag mit Marschflugkörpern in Tel Aviv und in weiteren israelischen Städten. Es gibt zivile Opfer auf beiden Seiten. Das ist äußerst tragisch und auch eine weitere Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir weltweit aktuell sehen, die sich, wie ich meine, immer weiter zuspitzen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen in unserem Podcast Hoss und Hopf über die Situation im Iran, in Israel, über das sogenannte Atomprogramm und den Wunsch, Atombomben zu erhalten des Irans. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiarash Hossainpour, wie ihr an seinem Namen schon hören könnt. Der Mann ist Perser. Kiar, mein Lieber, wie geht's dir mit der ganzen Situation?
Ich grüße dich, Philipp. Ich grüße alle Podcast-Zuhörer. Ich muss erstmal vorab sagen, das ist kein Thema, über das ich gerne sprechen würde, unter normalen Umständen. Aber das Ausmaß, in dem jetzt die Eskalation hier passiert ist, lässt einem gar nicht mehr zu, dieses Thema in irgendeiner Weise zu ignorieren oder gar nicht darüber zu sprechen. Der Grund, warum ich nicht gerne darüber sprechen würde, ist, weil meine beiden Eltern ursprünglich aus dem Iran kommen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Familie da. Das heißt einfach, dass das Thema sehr nahe liegt und sehr nah am Herzen liegt. Und es geht gar nicht darum, dass mir das Land aktuell bzw. das Regime gefällt. Ich bin absolut kein Fan vom Regime, sondern dass ich glaube, dass dadurch einfach meine Meinung sehr verfärbt ist. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal darüber sprechen, weil das, was jetzt gerade hier an Eskalation passiert, ist, würde ich sagen, kann man schon so sagen, Philipp, ein neues Ausmaß, also wirklich ein neues Top an Eskalation zwischen den beiden Ländern, was wir jetzt so gesehen haben. Und es ist jetzt tatsächlich so weit schon gekommen, dass behauptet wird, dass das der Beginn von einem potenziellen dritten Weltkrieg sein kann oder sollte. Und da wollen wir einfach mal drüber sprechen, uns anschauen, was da genau passiert ist. Und ja, also zum Thema, was da genau passiert ist, Philipp. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen mehr Kontext geben. Das Ganze ist jetzt vor 2 Tagen gestartet, am 13. Juni. Da hat der Israel eine groß angelegte, wie sie sagen, präemptive Militäraktion mit dem Codenamen Operation Rising Lion, also aufsteigender Löwe, gestartet und haben über 200 Kampfjets, mehr als 330 Lenkbomben gegen rund 100 Ziele im Iran gerichtet, darunter Urananreicherungsanlagen, Raketeninfrastruktur, Raketensilos, Befehlssitze iranischer Generäle, die teilweise auch eben in zivilen Gegenden waren, die dabei ums Leben gekommen sind. Und Israel hat gesagt, die Operation ist notwendig gewesen. Warum? Weil sie eine bevorstehende iranische Atombewaffnung abwenden wollen und das machen, weil es notwendig ist. Und daraufhin hat der Iran geantwortet, hat über 150 ballistische Raketen und mehr als 100 Drohnen zurückgeschickt. Und seitdem sieht man wirklich im Stundentakt, wie von beiden Seiten die Situation immer mehr und immer mehr eskaliert und immer mehr Raketen jeweils nach Tel Aviv von Iran geschickt werden und dann von Israel zurückgeschickt werden. Man sieht jetzt teilweise sogar Kampfjets von Israel über iranischen Luftraum, also über Teheran, was absolut crazy ist. Also die Situation scheint maßlos zu eskalieren.
Ja, ich sag mal, und vielleicht auch an die ganzen Zuschauer, Leute, das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wichtiges Video heute. Wir klären hier auf. Wir werden hier nur faktenbasiert darauf eingehen. Weil ihr wisst ja, wie aufgeheizt das Ganze politisch ist. Ich als Deutscher, ja, da ist ja schon, ihr kennt die ganze Situation, da ist ja jeder vorsichtig. Was darf man sagen? Deswegen, wir werden hier rein faktenbasiert darauf eingehen. Wir werden ChatGPT fragen. Ich denke, ChatGPT liegt nicht im Verdacht, irgendwie antisemitisch zu sein. Wir werden die Fragen dort reinschreiben. Wir werden euch vorlesen, was dort steht, um was es geht. Wir werden Videos bringen. Wir werden das interpretieren. Und dabei belassen wir es dann auch mal. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier faktenbasiert vorgehen. Was stimmt hier wirklich? Wie ist das in der Vergangenheit gewesen, also in der Historie dieses Konfliktes zwischen dem Iran und zwischen Israel? Und dann darauf mal eingehen. Ich meine, dass jetzt Kampfflieger der IDF, der israelischen Armee, jetzt schon über Teheran fliegen, bedeutet ja eigentlich, dass sie die Kapazitäten der Iraner, diese abzuwehren oder eigene Flugzeuge hochzuschicken, möglicherweise jetzt schon beendet haben. Also, dass die Flugabwehr nicht mehr funktioniert, weil sie zerstört wurde, und dass die iranischen Kampfflieger, die wahrscheinlich technisch gesehen deutlich um Jahrzehnte wahrscheinlich zurück liegen, also nicht auf dem technischen Stand sein, um sich damit zu Wehr zu setzen. Da muss man dabei auch noch bedenken, dass die israelischen Kampfpiloten als die erfahrensten weltweit gelten. Warum? Nun, weil sie sehr viele Einsatzstunden haben und viel in der Luft sind, sagen wir es mal so, ja, weil sie viele Einsätze fliegen, meistens gegen den Gazastreifen, um dort ihre Ladung auf ja, den Gazastreifen abzuwerfen. Deswegen haben die einfach die größte Erfahrung. Das haben die Iraner nicht. Deswegen ist es durchaus möglich, dass ja, die gesamte iranische Luftabwehr oder auf jeden Fall mal die iranische Luftabwehr in Teheran schon komplett zerstört ist. Was ich aber gerne mal machen würde, ist mal jetzt chronologisch vorgehen. Der Grund für diesen Angriff ist die Behauptung Benjamin Netanyahus, dem aktuellen Premierminister von Israel, wohlgemerkt, muss auch dazu gesagt werden, gegen den ein weltweiter Haftbefehl ausgeschrieben ist vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wegen Kriegsverbrechen. Also wir haben auf der einen Seite das Mullah-Regime, wir haben auf der anderen Seite, und all das, was ich jetzt sage, ist faktisch hinterlegt, ihr könnt das selber nachprüfen, haben wir den Präsidenten, den Premierminister Israels, der wegen Kriegsverbrechen per Haftbefehl durch das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gesucht wird. Und wenn wir uns jetzt einfach mal einblenden, diese Behauptung, dass der Iran kurz davor steht, atomwaffenfähig oder so viel Uran angesammelt zu haben, damit er sich dadurch mehrere Atombomben bauen kann. Wollen wir mal kurz ein Video einblenden? Das wurde ja nicht zum allerersten Mal behauptet, und da gehen wir mal kurz auf die US-Nachrichtenberichte ein.
It would take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon.
United States Secretary of State Antony Blinken is warning that Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint.
Iran is 2 months away from a nuclear weapon, and it's a victory to get them 1 year away?
Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon.
I mean, Netanyahu has made two tough talking TV appearances, saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb.
What is important to understand is that you have to dismantle the entire terror empire, and especially before its main practitioners, the terror states of Iran and Iraq, acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us, you have the power now to act.
Dann habe ich das jetzt hier mal, Kian, einfach mal eingegeben. Wir blenden das jetzt einfach mal ein bei ChatGPT. Ihr könnt das alle sehen, um das mal nachzuprüfen, um hier mal ein besseres Gefühl zu bekommen für den historischen Kontext. Ich habe geschrieben, wie oft und zu welchen Daten wurden in den letzten 40 Jahren von Israel behauptet, dass der Iran kurz davor steht, eine Atombombe zu entwickeln? Weil eigentlich müsste es ja so sein, dass es jetzt quasi erst passiert. Dann haben die das wahrscheinlich erst in den letzten 1-2 Jahren gesagt, weil die da wohl erst dann kurz davor standen, Atomwaffen oder genügend Material zu sammeln, um Atombomben zu bauen. Hier ist die Antwort. Hier ist eine überarbeitete Chronologie basierend auf öffentlich dokumentierten Aussagen israelischer Spitzenpolitiker und Militärs der letzten 40 Jahre, in denen behauptet wurde, der Iran stehe kurz davor, eine Atombombe zu entwickeln. Bedeutende Daten und Aussagen. Wir gehen zurück in das Jahr 1992. Wohlgemerkt, wir haben jetzt das Jahr 2025. 1992, Shimon Peres warnte in einem TV-Interview, Iran werde bis 1999 mit einer Atombombe ausgestattet sein. Jetzt haben wir das Jahr 1995. Laut New York Times äußerten israelische Spitzenpolitiker einschließlich Netanyahu, Iran sei weniger als 5 Jahre davon entfernt, eine Atomwaffe zu besitzen. Ihr seht hier an der Seite sind überall die Quellenangaben dazu. 15. Februar 96, Außenminister Ehud Barak vor dem UN-Sicherheitsrat, Iran könnte innerhalb von 8 Jahren eine Bombe bauen, also bis 2004. Auch das liegt jetzt 21 Jahre zurück, also 2004. Dann April 1996, Shimon Peres sagte in einem Interview mit ABC TV, in 4 Jahren, also bis ins Jahr 2000, haben sie die Atombombe. 1999, ein israelischer Militärvertreter sagte gegenüber AP, Iran könnte bis 2004 nuklear sein. Juli 2001, Verteidigungsminister Benjamin Ben Eliezer, Iran könnte bis 2005 bereit sein. August 2003, laut Jerusalem Post, Iran werde bis 2005 die benötigten Materialien für eine Bombe besitzen. So, ihr seht es, ich kann hier weiter runtergehen und weiter runtergehen und weiter runtergehen. Diese, wir nennen das jetzt mal Behauptung, dass der Iran eine Atombombe entwickelt und kurz davor stehe, wenige Jahre, wenige Monate oder wenige Wochen sogar, diese wird seit deutlich über 30 Jahren so getroffen. Wir könnten mal weiterlesen, noch Juni 2009, Mossad-Chef Meir Dagan, Iran werde bis 2014 eine einsatzbereite Bombe besitzen, im gleichen Monat Ehud Barak gab der Welt nur noch 6 bis 18 Monate. Also der Mossad-Chef sagt bis 2014, im gleichen Monat kommt dann Ehud Barak, der sagt 6 bis 18 Monate Zeit. Wir könnten das, diese Liste ist so lang, ich könnte jetzt wirklich noch einige Zeit lesen, wie oft schon behauptet wurde, der Iran steht wenige Monate oder Jahre davor eine Atombombe. Eigentlich müssten die schon hunderte Atombomben haben. Gehen wir mal weiter und lesen hier das Fazit. Israel hat seit den frühen 1990er Jahren wiederholt davor gewarnt, dass Iran in wenigen Monaten bis Jahren eine Atombombe entwickeln könnte. Diese Warnungen erwiesen sich bisher als fehlerhaft, da kein Nuklearwaffenprogramm bestätigt wurde. In 2012 und 2009 wurden besonders konkrete Fristen genannt. Ein Jahr, wenige Wochen, Ende 2009. Auch aktuell wird weiterhin von kurz davor gesprochen, allerdings ohne exakte Datumsangaben. So, Kian, es ist jetzt einfach mal, ich habe ja keine Ahnung, ChatGPT gefragt, wie oft das hier schon gesagt wurde, nur mal um eine Einordnung zu geben zum Thema, weil ja viele Leute sagen, ja, das, die standen jetzt wirklich nur noch wenige Wochen davor und deswegen mussten die Israelis jetzt angreifen.
Ja, das ist auch etwas, was ich sehr oft auf Twitter mitbekommen habe, auf X, dass dieser Vorwand quasi, dass aufgrund des Atomwaffenprogramms dieser Anschlag passiert ist, abgestritten wird. Wir haben ja hier zum Beispiel auch, kann man jetzt hier auch an dieser Stelle einblenden, von Tulsi Gabbard ein Video, was auch von WikiLeaks so geteilt wurde, wie sie sagt, the IC, also the Intelligence Community, continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon. Also die Intelligence Community geht weiter davon aus, dass Iran keine Atomwaffe baut und der oberste Führer Khamenei das Atomwaffenprogramm, das er 2003 ausgesetzt hat, nicht genehmigt hat. Das ist vom 25. März 2025, also von vor 3 Monaten.
The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program.
Genau, das ist 3 Monate alt.
Diesen Jahres.
Jetzt muss man aber auf der Gegenseite, um einfach...
Also, Kian, ganz kurz, darf ich das nur kurz erklären, wer die Dame ist, ja? Das ist nicht irgendjemand, die hier vor dem Kongress sitzt. Sie ist the Director of National Intelligence. Sie ist die Direktorin der Geheimdienste in Amerika. Die Direktorin der Geheimdienste in Amerika, sie sagt, März 2025, hier, wir haben keinerlei Beweise, dass daran gearbeitet wird oder dass der sogenannte Supreme Leader Khamenei die Autorisierung gegeben hat, ein Nuklearprogramm wieder anzufangen, welches im Jahr 2003 suspended, also beendet wurde. Das sind ihre Worte.
Jetzt muss man aber fairerweise eine Sache dem Ganzen hinzufügen, und zwar, dass ich glaube, kein anderes Land auf der Welt Israel vom Regime her zumindest, nicht von den Menschen natürlich, nicht von der Zivilbevölkerung, sondern von dem Regime her, so negativ gegenüber gestimmt ist wie der Iran. Und da sind auch teilweise Aussagen gefallen, um das hier auch nochmal richtig auszudrücken, auch wieder mit ChatGPT, von beispielsweise dem obersten Führer seit 2013, der Israel als krebserregendes Regime, das ausgelöscht werden müsse, erklärt und sagt, dass Israel in den nächsten 25 Jahren nicht mehr existieren würde. So direkte, offene Symbolik gibt es und kommt, glaube ich, von keinem anderen Land gegenüber Israel. Und der Kontext, den ich jetzt hier von Grok unter diesem Tweet von WikiLeaks gesehen habe, wo Tulsi Gabbard sagt, es werden nicht an Atomwaffen gebaut, ist wohl, dass laut dem IAEA, also der Internationalen Atomenergiebehörde, eine Aussage gefällt ist, dass der Iran theoretisch aufgrund der Anreicherungsanlagen in der Lage wäre, eine Bombe in einer Woche anreichern zu können, genug Uran für eine Bombe anreichern zu können. Aber das ist auch wieder ne, ein spekulativ, ein wäre. Es wäre in der Lage, obwohl es nicht daran arbeitet. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, Philipp, viele Leute auf X, aber auch der Premierminister selber von Israel, der ja mit dem Namen der Operation etwas sehr, sehr symbolisch Relevantes, nicht nur für Israel, sondern auch für den Iran gewählt hat, dass es da vielleicht gar nicht darum geht, sondern eher darum geht, einfach dieses Regime zu bekämpfen. Denn wir haben ja gesagt, der Name dieser Operation heißt Rising Lion, also aufsteigender Löwe. So, jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte vom Iran oder von Persien auskennt, weiß, dass der Löwe, bevor das Mullah-Regime nach der Revolution in die Macht gekommen ist, auf der Flagge zentral auf dem weißen Streifen war und davor auch über, man könnte sagen, ja, tausende Jahre hinweg symbolisch relevant für das persische Reich damals war. Jetzt muss man natürlich wohlgemerkt sagen, so wie das in der Außenkommunikation von Israel den Iranern gegenüber dargestellt wird, ist es zu sagen, hey, nutzt die Chance, bekämpft jetzt das Regime, geht auf die Straßen, demonstriert, wir helfen euch quasi nur, dass ihr euer Land zurückbekommt. Da muss man ganz klar aber auch wieder sagen, wenn wir uns die anderen Länder im Umkreis anschauen, in denen die Diktatoren ausgelöscht wurden, das ist die größte Sorge, da sieht man, die Länder sind in Scherbenhaufen. Du hast ganz viele verschiedene Milizen. Es gibt keine richtige Regierung, wenn man sich mal zum Beispiel Libyen anschaut. Es ist ein reines Chaos. Und so ein Chaos wünscht man sich natürlich auch nicht für den Iran, selbst wenn man das aktuelle Regime absolut und gar nicht für gut heißt.
Ja, ich denke, das ist absolut richtig. Und du kannst alle Länder nehmen, gegen die auch Netanyahu schon oft gesagt hat, dass die alle die entfernt werden müssen. Das ist Saddam Hussein im Irak. Sicher ein sehr, sehr strenger, brutaler Führer seines Landes gewesen. Das ist geschichtlich so erwiesen. Gleichzeitig ist dieses Land ein Scherbenhaufen. Ich weiß gar nicht mehr. Weiß irgendjemand, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wer jetzt gerade der Präsident vom Irak ist. Ist das bekannt? Dann nehmen wir Syrien, Assad. Man hat Assad, der jetzt geflohen ist mit seiner Familie, ausgetauscht gegen jemanden, der noch vor wenigen Jahren auf der Most Wanted Terrorliste der Amerikaner stand, der einen Langbart hatte, quasi aussieht, wie wenn er selber ein Taliban ist, der den IS, also den Islamischen Staat, geleitet hat. Und jetzt hat er seine Kampfausrüstung ausgetauscht gegen einen Nadelstreifenanzug und eine Frau Baerbock kommt und begrüßt diesen Mann, der vor wenigen Jahren noch ein Most Wanted Terrorist war. Jetzt aber alles klar, wir haben das Regime ausgetauscht unter Assad und haben jetzt jemand anderen dort eingesetzt oder der hat sich eingesetzt. Dann Libyen, Gaddafi, auch über ihn kann man sagen, was man möchte, aber Gaddafi, denke ich, ist der Unterschied. Gaddafi hatte sehr hohen Zuspruch in seinem eigenen Land. Es gab keine Steuern, es gab so gut wie keine Ausgaben für diese Leute. Man hat Gaddafi nachher am Ende, die meisten werden die Videos noch kennen, ein Stahlrohr in den After eingeführt, bevor man ihn zu Tode gedroschen und geschossen hat. Der Mann war Blut übergossen, die haben ihn fast auseinandergerissen. Was ist passiert seither? Libyen ist ein Failed State. Libyen ist in mehrere Fraktionen aufgeteilt, ständige Kämpfe zwischen irgendwelchen Warlords und Milizengruppen. Vorher hat dieses Land funktioniert unter der Führung von Muammar al-Gaddafi. Das sind also berechtigte Bedenken, die man hat, dass wenn man auch jetzt hier die Machtstruktur im Iran wegnimmt, dass es der nächste Failed State wird. Wenn wir einfach mal nur schauen, wie das bei den letzten Ländern passiert ist. Nun, man muss sagen, bisher Irak ist ein Failed State, Syrien ist jetzt ein Failed State, Libyen ist ein Failed State. Im Jemen, da gibt es zwar eine Führungsstruktur, aber auch dort wird die ganze Zeit gekämpft und es sind Brutstätten des radikalen Islam.
Ja, das ist die größte Sorge, würde ich sagen, selbst bei den Leuten, weil ich kann aktuell sehr viele verschiedene Lager beobachten. Auf der einen Seite gibt es das Lager, das sagt, der Vorwand ist absolut ungerechtfertigt, aber ich bin so sehr gegen das Regime, dass ich das für gut heiße, was da gerade passiert, weil endlich mal etwas passiert. Auf der anderen Seite gibt es das Lager, das sagt, ja, aber was soll danach passieren? Soll dann Iran zu einem Failed State mutieren? Also versteht ihr, die Situation ist absolut nicht einfach eindeutig, selbst wenn man das iranische Regime nicht für gut heißt und komplett verachtet, was ich meine, ein Großteil der Iraner so tun, wobei auch hier wieder die Aussage kann auch gefärbt sein durch die Menschen, mit denen ich spreche und von denen ich weiß, das kann vielleicht etwas anders sein im Land. Aber am Ende des Tages ist die Frage auf völkerrechtlicher Ebene, ob das überhaupt so möglich sein sollte, dass ein Land einfach ein anderes basierend auf einem Claim, der so vielleicht gar nicht stimmt, in so einem Ausmaß angreifen sollte oder dürfen sollte.
Ich habe hier mal, Kian, auch, wir nutzen wieder ChatGPT und wir blenden das hier ein, habe ich die Frage gestellt, weil es ja immer heißt, der Iran ist so aggressiv, der stehe kurz davor anzugreifen und so weiter. Also wir wissen jetzt, in über 30 Jahren wurde dutzende Male behauptet, der Iran stehe wenige Monate bis Wochen davor, Atomwaffen zu produzieren, und jo, das wurde dann über Jahrzehnte gesagt. Das wissen wir, das ist faktisch so hinterlegt. Jetzt stelle ich mal die Frage, hat der Iran in den letzten 200 Jahren einen Angriffskrieg geführt? ChatGPT schreibt Folgendes: In den letzten 200 Jahren hat der Iran keinen Angriffskrieg im klassischen Sinne begonnen, wie ihn das Völkerrecht nach der UN-Charta definiert, also einen militärischen Überfall auf ein anderes Land ohne vorherige Aggression oder Bedrohung durch dieses. Überblick über die letzten 200 Jahre, 19. Jahrhundert, Iran, damals Persien, war eher Opfer imperialer Aggressionen als selbst aktiv aggressiv. Russisch-persische Kriege. Diese wurden von Persien geführt, aber von dem modernen Völkerrecht und oft im Kontext territorialer Rückgewinnung. Die Kriege führten zur Abtretung großer Gebiete im Kaukasus an Russland. Das ist im Jahre 1804 bis 1813. Und 20. Jahrhundert Persien, Iran im Ersten Weltkrieg neutral, wurde aber trotzdem von britischen, russischen und osmanischen Truppen besetzt. Zweiter Weltkrieg. Iran erklärte sich neutral, wurde jedoch 1941 von Großbritannien und der Sowjetunion besetzt, um Nachschubwege für die Sowjets zu sichern. Dann Iran-Irak-Krieg. Ja, da war ja Saddam Hussein noch an der Macht. Einer der furchtbarsten Kriege, wenn nicht sogar der verlustreichste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ging von 1980 bis 1988, wurde nicht vom Iran begonnen, sondern durch den Angriff Iraks unter Saddam Hussein ausgelöst. Iran führte danach einen Verteidigungskrieg, wobei er in späteren Phasen auch Offensiven auf irakisches Gebiet durchführte. Aber dies gilt nichts als ursprünglicher Angriffskrieg. So, und das Fazit hier, der Iran hat in den letzten 200 Jahren keinen klaren Angriffskrieg begonnen, sondern sich meist in Verteidigungspositionen oder in geopolitischen Machtkämpfen um Stellvertreter befunden. Historisch war er öfter selbst Ziel von Invasionen und Fremdherrschaft. Auch hier wieder historischer Fakt, da kann man nicht dran rütteln. Man kann jetzt hier sagen, was man will. Wir lesen hier vor, was ChatGPT schreibt. Was auch noch interessant ist...
Sollte vielleicht bei dem Punkt, Philipp, da muss ich vielleicht noch einmal kurz einhaken, weil das stimmt auf jeden Fall so, aber es geht ja um das aktuelle Regime. Und das aktuelle Regime, was ja seit der Islamischen Revolution 1979 sich so geändert hat, das führt ja sehr, sehr viele Proxykriege, also indirekte Kriege. Das habe ich jetzt auch einmal ChatGPT gefragt, und Opfer dieser Proxykriege ist oftmals auch teilweise Israel gewesen. Hier mal auch eine Übersicht, können wir auch einblenden, an Hauptkonfliktländern und Akteuren, bei denen der Iran finanziell unterstützt hat oder sogar vor Ort direkt militärisch interveniert hat. Hier Libanon, Hezbollah hat bei der Gründung massive Ausrüstung und geschätzt 700 bis 1 Milliarde Unterstützung pro Jahr geleistet. Dann in palästinensischen Gebieten die Hamas. Hier steht dazu, Iran liefert jährlich ca. 100 bis 200 Millionen Dollar und passgenaue Raketenmunition. Irak-schiitische Milizen seit Ende der 1980er aktiv. Syrien, Assad und die Loyalistengruppen, unmittelbare IRGC-Präsenz, also auch vor Ort im Land. Und in Jemen die Houthis und dann noch andere Länder gelistet. Also der Iran, auch wenn er nicht selber direkt aktiv angegriffen hat, hat schon im Umland, also in den anliegenden Ländern, sehr, sehr viel finanziert, beziehungsweise das Regime des Irans.
Ja, das ist, denke ich, ohne Frage so. Und muss auch so benannt werden, das sind eben auch ihre Glaubensbrüder, man muss das auch mal so sehen, ja, das sind alles Muslime, die sich hier auf einem Common Ground sehen, ja? Sie sehen sich als Verbündete. Man muss hier aber auch sagen, das ist so ein größerer Bedenken, den ich habe mit der ganzen Eskalation der Situation. Und jetzt gehen wir mal schauen auf die Ukraine und auf Russland. Dort wird ein Krieg geführt, der im Hintergrund die Chinesen hat, die wiederum die Russen mit Material beliefern, zum Teil auch Nordkorea. Wissen wir, da gibt es sogar Soldaten in der Ukraine. Und wir haben die Stellvertreter, hier reden wir auch von einem Stellvertreterkrieg, die Amerikaner, die Europäer, ganz vorne ran die Deutschen, die wiederum massiv Geld an die Ukraine liefern. Und jetzt haben wir die Situation im Iran. Da ist die Frage, wie reagieren die Chinesen und die Russen darauf? Mischen die sich da ein? Ich glaube eher nein. Ich meine, bei Zero Hedge steht hier beispielsweise China joins Russia in condemning Israel's attack on Iran. Also sie verurteilen das beide. Ja, das ist aber noch keine Eskalation, etwas zu verurteilen, sondern das ist, sage ich mal, so der erste diplomatische Affront, dass man sagt, okay, wir sind nicht einverstanden damit, was ihr hier macht.
Man muss schon aber sagen, Philipp, dass China, und das ist auch eine Statistik, die mich sehr krass schockiert hat, weil ich sie gar nicht so genau wusste, mit Abstand der größte Abnehmer von Irans Öl ist. 80-90% aller iranischen Rohölexporte, was einem Volumen von etwa 1,4 bis 1,8 Millionen Barrel pro Tag entspricht, gehen nach China. Und auch bei den Gasexporten ist China da ganz oben mit am Start. Und was wir jetzt gesehen haben, ist beispielsweise Israel, wie sie das größte Gasfeld im Iran bombardiert haben. Das ist dann natürlich direkt ein Eingriff in Interessen von China. Und dass China da dann unzufrieden damit ist und sich dann auf die Seite von Iran stellt, das ist das, was eben die Leute jetzt befürchten in Sachen, oh, was, wenn das jetzt zu einem dritten Weltkrieg führt?
Ich meine, wir sagen das, Kieran, du weißt, wir stellen uns hier seit mindestens 2-3 Jahren hin und sagen, Leute, das ist überhaupt nicht gut, was da läuft, schon mit der ganzen Eskalierung in der Ukraine, dann, dass in Istanbul damals die Friedensgespräche abgebrochen worden sind und so weiter mit einer jetzigen Eskalierung. Das fängt ja jetzt nicht erst mit dem Iran an, sondern auch in Gaza, was dort passiert. Dort gibt es kein Haus mehr, das da irgendwo noch steht. Das sind schon, wir sehen, die Welt radikalisiert sich immer stärker. Wir sehen auch, und das finde ich auch so krass, auf der einen Seite stellen sich gerade die Westeuropäer, sagen, ja, wir unterstützen Israel, okay, ist ja auch Staatsräson in Deutschland, unterstützt Israel. Auf der anderen Seite importierst du massenweise Antisemiten, klare Antisemiten, in das eigene Land rein. Also wie ist das zu rechtfertigen, dass du auf der einen Seite sagst, ja, wir sind auf eurer Seite, auf der anderen Seite genauso es zulässt, dass in vielen deutschen Städten, ich denke, das kann man ganz klar so sagen, ich möchte jetzt aber nur mal für meine Heimatstadt Stuttgart sprechen, dort sehe ich nicht einen einzigen Juden, der über die Königstraße mit einer Kippa läuft. Ich würde es ihm auch nicht raten, nicht mal für 10 Sekunden sollte er das machen, wenn er nicht angespuckt werden möchte. Und deswegen, da frage ich mich immer so, was soll das? Also auf der einen Seite tust du so, als bist du voll, auf der anderen Seite tust du mit deiner Einwanderungspolitik dafür sorgen, dass zigtausende, möglicherweise hunderttausende klare bekennende Antisemiten in deinem Land sind und da dagegen machst du wiederum nichts. Das ist also für mich keine klare Linie, die hier geführt wird.
Was ich auch spannend finde, nochmal zurück zum Nuklearthema beziehungsweise ja, zu den Nukleargesprächen. Donald Trump, ich meine, der hat sich doch jetzt dazu geäußert oder indirekt geäußert, dass die Personen, mit denen er kommuniziert hat, um dort einen Deal zu machen vom Iran, jetzt alle tot sind. Also richtig. Wenn Diplomatie hier das Ziel ist, dann kann man ja nicht die Leute umbringen, die bereit waren, in Verhandlungen zu gehen.
Ja, das wurde übrigens im deutschen Fernsehen auch, da wurde der Herr Wadepool, unser Außenminister Wadepool, wurde dazu schon vom deutschen Fernsehen befragt. Und da hieß es, der Chefdiplomat, Diplomat, nicht Militär. Es wird ja immer gesagt, es wurden nur militärische Ziele getroffen. Das ist die Behauptung. Ich glaube, diese Behauptung kann so definitiv nicht standhalten. Also von den Israelis, die im Iran nur militärische Ziele angegriffen haben. Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, ich beantworte sie nicht. Welches Interesse könnte daran bestehen, Diplomaten die dafür da sind, dass es eine friedliche Lösung gibt, die diplomatisch zwischen beiden Ländern vermitteln können, dass Diplomaten bewusst umgebracht werden. Und ich sage ganz klar bewusst, denn diese Precision Strikes, also diese zielgenauen Angriffe auf Militärpersonal und Personen im Iran, dann wurden ja auch Diplomaten zielgerichtet getötet. Welchen Grund gäbe es dafür, dass dem Iran die Kapazitäten genommen wird, über Frieden zu verhandeln?
Also ich würde sagen, so eine Situation, so ein Krieg muss mit Diplomatie verhindert werden. Aber es gibt natürlich von der israelischen Seite die Antwort bzw. die Aussage, dass diese diplomatischen Abkommen vom Iran nur Fassaden seien und dass im Hintergrund trotzdem an Atomwaffen gearbeitet werde. Ob das so faktisch stimmt, kann jeder für sich selber im Internet herausfinden.
Ja, oder ja, was heißt herausfinden? Da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen. Ich würde dort auf oberste Geheimdienstberichte hören. Und so haben wir uns ja auch informiert. Und deswegen haben wir uns hier auch die Aussagen von Tulsi Gabbard, der Direktorin der Geheimdienste in Amerika, angehört. Und ihr habt alle selber gehört, was sie dazu gesagt haben. Und ich kann hier auch nur mich dem bedienen, was wir hier zur Verfügung haben, also beispielsweise ChatGPT zur Häufigkeit der Aussagen seit 1992. Der Iran stehe kurz davor, Atomwaffen zu entwickeln. Das Problem ist, denke ich, oder eines von vielen Problemen ist, dass der Konflikt jetzt auf weitere Länder überschwappt. Und hier beispielsweise die Schlagzeile: Iran, Drohungen gegen britische Stützpunkte, Raketenangst, Zypern öffnet tausende Bunker. Also jetzt sprechen wir schon von der zypriotischen Hauptstadt Limassol in der EU. Ja. Nach dem anhaltenden iranischen Angriffen auf Israel wächst auch die Raketenangst. Auf der Mittelmeerinsel Zypern, das am nächsten zur Kriegsregion im Nahen Osten liegende EU-Land, hat eine Warn-App SafeCI in Betrieb genommen, über die Bürger im Bedarfsfall über die Ortung der Handys der nächstgelegenen Schutzbunker ausfindig machen können. Britische Militärstützpunkte auf Zypern im Fokus. Die Behörden sind besorgt, weil Großbritannien auf Zypern zwei souveräne Stützpunkte unterhält. Diese könnten Ziele für Angriffe aus dem Nahen Osten werden. Der wichtigste britische Stützpunkt Akrotiri befindet sich westlich der Hafenstadt Limassol. Die Alarmbereitschaft ist nach Drohungen aus Teheran gestiegen. Am Samstag hatte der Iran die Unterstützer Israels neben Großbritannien auch die USA und Frankreich gewarnt, Israel bei der Abwehr iranischer Angriffe zu unterstützen. Ja, was die ja hier gemacht haben, da werden ja noch viel mehr Raketen eingeschlagen in israelischen Städten. Aber es ist jetzt quasi eine Joint Force, dass die Amerikaner, die Briten und die Franzosen ihre Kapazitäten auch nutzen, um iranische Raketen abzufangen.
Ja, also ich würde sagen, Philipp, die Frage ist jetzt, wie geht die Situation weiter? Wir beobachten jetzt aktuell aus den Live-Updates, dass Israel beispielsweise eine Evakuierungsnachricht rausgesendet hat an iranische Zivilbewohner, die nahe von Waffenproduktionsgegenden in dem Iran leben. Also der Krieg geht weiter und man kann schon wirklich von einem Krieg sprechen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, dass es zur Deeskalation führt, einfach wegen der Zivilbevölkerung, wegen den Menschen. Wie es aber jetzt wirklich im Detail weitergeht, müssen wir einfach abwarten und betrachten.
Ja, das ist, denke ich, unser Abschlussstatement. Wir können hier nur plädieren, aber das ist auch alles so, es hört sich so bescheuert an. Wir plädieren. Ich möchte mich nicht an solchen Kriegen beteiligen. Ich möchte mich hier ganz klar dagegen positionieren. Auf beiden Seiten. Hier geht es nicht darum, wer ist schuld, ja, dass dieses Regime, dass ich mit diesem nichts gemein habe im Iran, sollte wohl klar sein. Ihr seht nicht, dass ich irgendwie einen islamischen Turban trage, oder? Jedoch muss ich ganz klar sagen, wenn die Vorwände eines Angriffes, bei der auch Zivileinrichtungen getroffen werden, das weiß ich, weil ich war mehrmals im Iran, ich war mehrmals in Teheran, ich habe Freunde dort, ich habe die letzten Tage mit denen gesprochen, die haben alle große Angst und die sind 0,0 Regimefreunde oder Anhänger, 0,0, die haben nichts damit zu tun. Sobald die durch die Haustüre reinlaufen, eine Sekunde ist das Kopftuch abgenommen. Ja. Diese Leute haben große Angst, weil sie sagen, die Marschflugkörper sind ganz in der Nähe ihrer Wohnhäuser eingeschlagen. Sowas können wir uns gar nicht vorstellen, wie furchtbar so etwas ist. Das ist unvorstellbar, dass Bomben in deiner Nähe einschlagen. Und das ist absolut meiner Meinung nach zu verdammen. Und da kann ich nur hoffen, dass es hier bald insgesamt weltweit zu einer Entspannung der Konflikte kommt und man sich nicht hier weiter, immer weiter in, ja, in regelrechter Kriegsgeilheit hier aufputscht. Und damit meine ich Politiker aller Länder damit. Hier klares Statement von mir.
Ja, das sehe ich genauso. Am Ende geht es um die Menschen und das Menschenleben ist das wichtigste Gut an dieser Stelle. Deswegen sollte man, auch wenn einen das Thema sehr emotional mitpackt, nicht auf einer Seite in irgendeiner Weise versuchen, das Ganze noch mit aufzuhypen, dass das jetzt passieren muss und dass das der Weg ist. Es muss und wird immer friedlichere Lösungen geben als so ein Angriffskrieg. Ja, das war's von der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst uns gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, Philipp, sehen wir uns beim nächsten Podcast.
Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Das wird eine super, super spannende Folge. Da wollen wir uns dem Thema Riots in LA, also die schweren Ausschreitungen oder wie unsere westliche Presse sagt, die friedlichen Proteste in Los Angeles widmen, haben da ganz krasse Videos mitgebracht und werden tiefer in dieses Thema reingehen. Wir wünschen euch jetzt alle ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Bis bald.
Ciao.